Moin Leute und herzlich willkommen zur 48. Folge 3-Punkt-Aufnahme. Wir starten heute mit ein paar Technik-News. Es soll einen neuen 8R, 8RX von John Deere geben und wir spekulieren ein bisschen, was da drin sitzen könnte. Wir sprechen über Düngung, vor allen Dingen organische Düngung und was bei uns generell so abgeht, wenn wir jetzt ins Frühjahr starten. Und wir klären, ob Apfelbäume Statistik können. Also viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen, lieber Klaas. Bist du fertig mit TikTok hochladen?
Ja, jetzt kommen YouTube Shorts, aber TikTok ist online.
Ach so, oh, Entschuldigung. Dann möchte ich dich da nicht weiter stören und würde schon mal mit dem Podcast beginnen.
Ja, wir können auch gerne mit dem Podcast gewinnen. Genau. Ich hab mir eben beim Aufnehmen so den Mund fusselig geredet, das war nicht normal. Deswegen hoffen wir mal, dass es jetzt besser wird.
Und sind auch Kapazitäten frei jetzt, um hier noch ein bisschen... um am Sonntagabend um 23.06 Uhr noch eine Stunde aufzunehmen.
Irgendwo ist immer ein bisschen Kapazität frei. Die opfert okay. Man dafür für was anderes, das passt schon. Ja, okay. Oder nicht? Bei dir nicht?
Ja, Prioritäten setzen, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ist ja immer so ein Ding. Man kann sich aussuchen, wofür man was gibt und wie viel. Aber ja, ach, ich glaube, für Podcast muss es schon sein. Podcast ist schon ein wichtiges Projekt.
Ich denke auch. Und die Leute warten ja auch vielleicht schon wieder ein, zwei Tage länger als sonst. Und deswegen sollten wir es jetzt heute auf jeden Fall mal machen. Mal gucken. Kriegen wir hin.
Ja, ja.
Deswegen würde ich sagen, richtig. An alle, die montags zuhören, herzlich willkommen in dieser Woche. Ich wünsche euch eine sehr erfolgreiche Woche. Und ja, diese Woche wird ein bisschen was passieren. Ja, wollen wir direkt auf eingehen? John Deere 8R Release?
Glaubst du, dass der diese Woche released wird? Also erstmal kurz in deine Story, wenn es jetzt ganz aktuell ist. Du hast ja Videos reingeschickt, hier von diesem Millennium Farmer. Der hat ihn ja schon praktisch auf dem Acker.
Ja, ich denke, das war so ein Testtag von John Deere.
Ja, schon. Aber das heißt, er ist ja so gesehen schon released, beziehungsweise hatten ja schon welche die Möglichkeit, ihn zu filmen. Er ist ja nicht der Einzige, der ein Video davon hat.
Ne, genau, also er ist angeteased, oder? Aber er ist noch nicht offiziell released.
Ja, ja. Und das wird diese Woche geschehen, oder wie
ist der Plan? Ja, im Moment ist, oder ab Mittwoch ist Commodity Classic in Texas, in den USA. Das ist ja, also Commodities sind ja die Marktfrüchte, die wir so produzieren, und das ist so eine Technikmesse da, und da präsentieren die den. So ist so der Plan, denke ich. Und deswegen ist da auch der Release. Ich nehme mal an, in Europa hat er auch seine Bedeutung, deswegen wird er in Europa auch jetzt wahrscheinlich Mittwoch irgendwo vielleicht vorgestellt, wer weiß. Ist die Frage, wann er herkommt. Und, der wird ja in Waterloo gebaut wahrscheinlich.
Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Dein Thema.
Das ist mein Thema.
Also dann hau mal raus. Was weißt du? Was gibt's schon? Was
eigentlich
weiß man über
das? Rein theoretisch weiß ich noch nichts. Also Wissen ist das nicht. Das sind Vermutungen, Spekulationen. Und Spekulation ist, also man kennt ja vielleicht den normalen oder den kleineren 8R, den es jetzt so gibt, bis 8R 410. Und der hat 450 PS knapp, ne? 410 PS Maximalleistung, 9 Liter Motor. Und eben diese typische John Deere Bauweise, Motor auf der Vorderachse, Getriebe dahinter und alles ein bisschen nach vorne gerutscht an Kühlerpakete vor den Rädern quasi und dann so eine Wespentaille dann, ne, mit dieser schmalen Haube, typisch John Deere. Der 8000er Fendt ist ja zum Beispiel ganz anders aufgebaut, der ist ja deutlich kompakter gebaut, so gesehen,
800er. Von der
Länge her, aber halt, ja. Und der 1000er Fendt ist ja ein bisschen in einem Leistungssegment rangiert, das sonst nicht von Standardtraktoren sonst so besetzt wurden, und ich denke, dass der 8R, der größere, das jetzt mit besetzen wird. Also 13,6 Liter Motor vermute ich da drin, also JD14 mit, ja, Maximalleistung Richtung 600 PS, irgendwo über 500 PS Nennleistung. John Deere schreibt ja mittlerweile nur noch die Nennleistung drauf und hat dann aber Maximalleistung schon noch mehr. Und ja, weiß ich nicht, 8R45 oder wie er heißen wird, wer weiß. Als Radmaschine, ne, mit 2,35 Meter Rädern hinten, so wie beim 1000er. Und ja, mal schauen, was sonst noch so gibt. Autonomie wird er viel haben. Auf der Kabine gibt's eine neue Armlehne mit dem Command Pro Joystick vom 6R, denke ich.
Hey, und ganz, ganz wichtig, Softclose an der Tür.
Softclose an der
Junge,
Tür.
Junge, also, wir beim Traktor. Also, Wir kommen da lach wohin. Nicht.
Ich sehe es kommen. Du sitzt da drauf und denkst, doch geil.
Schon geil, schon geil.
Ja, weil, weißt du, beim Drescher haben sie es ja auch. Die haben es ja wahrscheinlich vom Drescher übernommen. Und beim Drescher, also ich kenne das vom Drescher auch, Klaas Drescher, Lexion, steigst auf, Tür musst du immer richtig ballern, weil die so luftdicht abgeschlossen ist. Dann musst du immer so schnell, sie nicht zu. Und wenn du, also als Kind habe ich mir immer Probleme gehabt, das Ding zuzukriegen. So. Wenn du Softclose hast, dann ziehst du die ran. Fertig. Das muss man ja nicht haben. Das kann man ja vielleicht auch als Option bestellen. Muss ja nicht, aber es ist, ich kann es schon verstehen. Ja,
es ist immer entweder man zieht zu schwach und muss dann nochmal, oder man zieht so arg, dass man denkt, scheiße, jetzt fliegt sie mir gleich raus.
Ja, genau.
Oder nicht?
Genau. Also deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, das ist sinnlos, aber man muss es halt bezahlen wollen. Wenn man es nicht will, ist die Sache. Das ist ja auch die Sache. Deswegen gibt es ja auch nicht alle Optionen, die sich Leute wünschen in Trecker, auch wenn sie vielleicht geil sind. Weil man muss sie halt auch bezahlen können. Und wenn die Bezahlungsbereitschaft nicht dafür da ist, um die Entwicklungskosten zu decken, wird es nicht gemacht. Und da wird sich schon dir gedacht haben, so, doch, das wird schon passen. Ja. Ja. Mal gucken, ne? Was haben wir noch? Genau, Größe hatten wir, ich schätze, der wiegt so um die 16 Tonnen, vielleicht sogar mehr, als 8RX, als Vollraupe quasi mit 4 Ketten. Noch deutlich mehr von den Ami-Versionen. Die benutzen das ja, oder das ist ja eigentlich ein beliebter Planting-Tracker bei denen. Also zum Maislegen, Soja legen oder Soja säen. Mit der Einzelkorndrille. Auch mit diesen, die gibt es ja auch mit so riesen Flüssigdünger-Tanks über die hinteren Ketten und solche Sachen. Gibt's hier ja alles nicht so. Muss ja innerhalb von 3 Metern bleiben.
Das ist halt ein anderer Markt. Deswegen fand ich auch die Frage vorhin interessant, oder wo du gesagt hast in der Story, ob er wohl auf den europäischen Markt kommt oder nicht. Ich meine, wird so ein Fahrzeug im Osten drüben fahren? Also ich sag mal, in unseren Regionen mit Sicherheit nicht, aber in den neuen Bundesländern, wenn man sie noch so bezeichnen mag und sie noch neu sind, ist die Frage, werden sich solche Maschinen etablieren? Ich meine, klar, Quadrax und Raupen und so fahren da drüben auch rum. Dann gibt es da mit Sicherheit auch einen Platz für so eine Maschine.
Ja, da drüben auf jeden Fall. Hast du ja auch beim 99X gesehen. Ja. Aber hier auch. Auch hier einen 8RX mit Ketten. Der ist halt, der ersetzt dann halt die Knicklenker. Irgendwo vielleicht. Das ist ja die Sache. Das ist halt ein anderes Fahrzeug. Also das Fahrzeugkonzept Standardtraktor wächst damit. Das heißt, wenn dann eher, das ist vielleicht ist ja auch ein günstiges Gesamtkonzept als der Knicklenker. Weißt du, dass der sich dann eher etabliert als irgendwelche 600 oder 500 PS Knicklenker. So. Also auch in Europa wird ein 8RX seinen Platz haben. Ein 8R sowieso in der Größe. Hat ein 1000er ja auch. Haben ja auch alle gedacht, oh, für so einen großen Trecker, ja, natürlich. Jetzt haben irgendwelche bayerischen Betriebe einen 1000er. Wenn der grober breit genug ist, wenn der grober breit genug ist, die Arbeit schwer genug Auslastung und der Geldbeutel dick genug, ist das egal. Dann kaufen die Leute den. Ist auch richtig. Ich verurteile keinen, der einen 1000er Fan kauft. Ja, wir gehen raus an Witzig.
Ja, gell? Ich denke es auch die ganze Zeit. Fährt er da in Augsburg gemütlich mit dem Spazieren? Aber ja, wie du sagst, wer sich's leisten kann, der gönnt sich. Ist so. Aber ich meine, bei uns unten am Bodensee, wir haben ja letztes Jahr hier vom Markgrafen hier den Betrieb angeschaut, am Bodensee unten. Und die haben ja auch so ein 8RX auf Ketten. Halt auch völlig untypisch für die Region. Also denkst du ja auch nicht in Baden-Württemberg, dass da so ein Karren rumfährt. Aber die haben halt so steile Äcker. Also die haben so richtig, vor allem jetzt haben sie direkt am Bodensee dran. Also ich weiß nicht, ob du da so im Bilde bist, aber die Weinbranche, die leidet ja seit Jahren. Also da ist ja stetiger Rückgang. Ich habe mir übrigens
Ja, weil die Leute nicht mehr genug
Traubensaft gekauft
trinken.
von Andi Luff.
Da
Ja, genau,
liegt das ja.
ich mag keinen Wein, deswegen dachte ich, bevor unser Andi Luff auch noch bankrott geht, kaufe ich mal ein bisschen Traubensaft von ihm, um ihn auf die Art und Weise ein bisschen zu unterstützen. Aber da haben sie jetzt auch am Bodensee dran die ganzen Weinberge weggerissen, weil halt einfach keine Nachfrage mehr da ist, und die betreiben jetzt Ackerbau da, wo man davor Weinreben angebaut hatte. Und dann denke ich mir halt auch so, okay, es heißt nicht umsonst Weinberg, also die Äcker werden definitiv steil sein, und dann dann braucht man halt so ein Fahrzeug, wo halt auch einfach die Kraft auf den Boden bringt, vor allem auch, wenn es steil hochgeht. Das ist natürlich dann der Punkt. Deswegen, es ist klar, es ist vereinzelt und es ist eine Seltenheit und es ist nicht das Tagtägliche, aber es gibt dann doch solche Maschinen auch in unserer Region. Und das ist natürlich faszinierend.
Ja. Ja, auch so ein Axion Terra-Track. Da wundert man sich, habe ich auch zwischendurch gesehen, wie der in Baden-Württemberg und so rumfährt. Denkt man auch nicht, aber das wird es überall geben.
Habe ich übrigens gesehen, so einen kleinen Vergleich vom 1000er Fendt. Ich meine, da haben sie jetzt 1040, also praktisch in der überarbeiteten Version, ist ja nicht mehr die Staffelung 1038 und 1042, dann ist ja 1040. Und den haben sie verglichen mit dem neuen Axion 940. Wie heißt der? 9450. So. Mhm. Und ich meine, das ist natürlich schon auch so die Strategie von Fendt. Wenn du jetzt nur den Bruttolistenpreis anguckst, dann fängt der 1000er bei, also der 1040 fängt bei, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, bei 400.000 an und der Axion bei 450.000. Aber ich meine, das ist natürlich auch so das Ding, wenn du 728 kein Zugmaul mit automatisch verriegelndes Zugmaul dazu bestellst, dann bekommst du halt eins mit Stecker, wie vor 30 Jahren. So. Und ich glaube, das ist ja schon auch so das Grundprinzip von Fendt, dass sie sagen, okay, die Grundausstattung ist halt so ein ganz schmales Ding, vielleicht auch für osteuropäische oder amerikanischen Märkte, die einfach den ganzen Schnickschnack nicht haben wollen, dass man einfach einen ganz grundausgestatteten, günstigen Schlepper anbieten kann. Aber natürlich hier in Europa, in Mitteleuropa oder Deutschland, nimmt natürlich jeder eine bessere, höhere Ausstattung und entsprechend rutscht ja der Preis dann relativ schnell nach oben. Aber also grundsätzlich
ich würde tatsächlich sagen, dass man gerade beim Fendt keine richtig günstige Basis bekommt, weil du bekommst immer Vario Drive oder den High-End-Antrieb. Es gibt ja auch nur den einen. Also die abgespeckte Fendt-Variante finde ich jetzt so, ist jetzt auch, also so richtig abspecken kannst du ein Fendt nicht, finde ich, gegenüber den anderen.
Ja schon, aber ja schon, doch, ich finde schon, dass es, also jetzt vielleicht
was bei denn? Den guck dir mal ein 6M an.
Nicht mehr.
Guck dir mal
John Deere
6M,
ja, schon, aber jetzt
6, oder vom 6R runter auf ein 6M und dann, es gibt ja auch noch ein 6B und ein 6J, glaube ich. Junge, das sind richtig, richtig rustikale Dinger.
Okay. Das wusste ich nicht. Aber guck mal,
aber auch nicht
du konntest den 1000er noch im silbernen Joystick, konntest du den noch ohne die elektrischen Steuergeräte auf dem Joystick bestellen. Einfach so mit diesem, wo nur Drehzahlspeicher drauf ist und du kannst gerade noch deinen Richtungswechsel damit
genau, machen,
den Tempomat.
Genau, der Schweinefuß. So.
Und das in dem 1000er Fan, ja genau.
Aber das kann ich verstehen, wenn der irgendwie nach Russland, Ukraine geht, wo du richtig einfache Fahrer drauf hast, die nur vor- und zurückfahren müssen, du brauchst keine Steuerkette, kann gar nichts, wir müssen einfach nur fahren. Ja gut, das verstehe ich schon. Aber das ist aber ja, schon, das Einzige.
Ausstattung.
Du kannst keine schlechtere Kabine drauf machen, du kannst keine schlechtere Kabinenfederung, glaube ich. Oder vielleicht sogar doch, weiß ich nicht. Aber du kannst relativ wenig rausstreichen. Und das ist das, was du beim Fendt halt rausstreichen kannst. Terminals, Joystick, bisschen Komfort hier und da, ein paar Steuergeräte.
Und Software. Software natürlich sehr, ja, sehr klar. Viele Funktionen.
Aber ja. Eine Software rauszulassen, spart ja jetzt keine Hardwarekosten, also keine Materialkosten.
Ja, schon, aber deswegen ist ja der grundsätzliche Preis, den du ansetzen kannst, natürlich trotzdem, ich sag mal beim 1000er Fendt jetzt hier in dem Fall mit 400.000, da ist natürlich dann softwaretechnisch auch schmal oder gar nichts mit dabei. Keine extra Software. Da bist du ja, ich meine, ist Spurführung inzwischen standardmäßig oder nicht?
Ich glaube
nicht. Aber da bist du ja weit weg von allem, mit Tramline Control oder Autoturn oder solchen Sachen, da bist du ja ganz davon entfernt.
Wenn das Ding jetzt eine Mulde in der Baustelle fährt, brauchst du ja auch kein Parallelfahrsystem. Oder willst du die Mulde mit Einzelspurauto halbautonom fahren lassen? Kannst du machen.
Also ich bin ja auch schon Mulde gefahren, da bin ich auch an dem Tag 60 Mal zwischen Bagger und Raupe hin und her gefahren. Also da hätte ich mir auch eine GPS-Spur einspeichern können, weil schneller als 15, 20 km/h fährst auf der Baustelle sowieso nicht, dann fliegst du nämlich durch die Kabine. Mhm. Habe ich übrigens neulich bei uns auch gesehen, da wird jetzt so ein neues Industriegebiet gemacht, ich glaube mit 25 Hektar in Weilheim unten, und da fahren sie halt auch Erdmulde mit dem 728, wo ich mir denke, Freunde, der Bulldog, wie willst du den Bulldog jemals damit zahlen? Die fahren, habe ich mir sagen lassen, um 75 Euro die Stunde inklusive Diesel, Fahrer, Traktor und Mulde.
Was?
Wie willst du, ja.
Junge, das, wie willst das du fahren, damit, dafür fahren wir nicht mal plus Diesel.
Wie willst du damit jemals so einen Bulldog finanzieren? Das ist völlig ausgeschlossen, das ist nicht möglich.
Obwohl, ja, das ist, also, weiß ich jetzt nicht. Muss man schon wollen.
Der ist doch auch viel zu schade, um den ganzen Winter im Salz und im Dreck rumzufahren.
Oder das ist die Sache, wir haben ja, deswegen, für solche Sachen haben wir die alten Neuner. Die Kosten, die sind jetzt auch nicht umsonst. Ja, genau. Da gehen Reparaturkosten auch noch und noch hier rein. Und trotzdem sind die halt pro Stunde, ja. Du hast ja nicht die High-End-Technik. Und manchmal wollen die Fahrer lieber so einen Trecker haben als die neuen. Und du willst ja auch nicht die Abschreibung, diese hohen Betriebsstundenkosten willst du nicht vor der Mulde verbringen, wo du überhaupt nichts mit damit anfangen kannst mit der teuren Technik. Außer ja, Komfort. Richtig. Also ich kann, also in größeren Unternehmen, dann hast du natürlich Mitarbeiter mit Komfort, also die wollen vielleicht Komfort. Und dann kaufst du die vielleicht im Verbund oder und hast du irgendwelche Wartungsverträge, ne, weil du selber keine Werkstatt hast. Also dann verstehe ich es schon auch wieder. Ne? Das ist wieder ein anderer Fall. Aber ich sag mal, kleinere Lohner oder so, weiß ich nicht. Außer eben die Sache. Das ist ja der Grund, warum man eine neue Maschinenstrategie fährt. Wenn man selber keine Werkstatt und nichts hat und keine Leute, sondern einfach nur fährt.
Ja, ich sag mal, bei so größeren Bauunternehmen bei uns in der Region, die haben ja auch immer so ein paar Schlepper. Also ich sag mal, hier jetzt der Fees oder der Fischer, die haben dann zum Kalken ein Tausender-Fendt und zum Muldefahren noch die alten 900er, die früher vor der Kalkfräse hingen und dann vielleicht für Wasserfass und andere Tätigkeiten mal noch ein 7er oder so oder noch ein 820 oder so in die Richtung. So. Und dann denke ich mir, okay, wenn die halt in ihrem Fuhrpark einfach die Maschinen haben und die tauschen die halt regelmäßig und da taucht dann halt jetzt ein 728 auf, weil ein 820 in Ruhestand geht, so dann okay. Dann verstehe ich das, der läuft da mit im Fuhrpark. Aber jetzt als Lohnunternehmer, der einfach versucht, über die Stunden mit der Erdmulde irgendwie Geld zu verdienen und seine Maschinen damit auszulasten und zu finanzieren, da ist es doch nicht realistisch. Also da gehst du doch an jeglicher, da ist es doch günstiger, daheim zu bleiben und auf dem Sofa sitzen.
Ja gut, also am Ende muss die Kosten ja jeder für sich selber ausrechnen und auch gucken, ich sag mal, wenn er einen eigenen Lohnansatz hat, der halt niedrig ist oder so, dann kann man ja schon sagen, okay, fahr ich halt los. Aber, ja. Ja, also ich würde auch appellieren an die Leute, verkauft euch nicht zu günstig und lasst euch nicht, ich sag mal, auch nicht zu hart rannehmen und bei solchen Sachen und nicht für Lust und Liebe losfahren, würde ich auch sagen. Aber am Ende muss das jeder für sich entscheiden.
Ich meine, das Thema hatten wir ja schon mit Lohnansatz, oder wie viel rechnet man für sich selber? Wenn man sagt, ja, so das typische Bauernding, ja, ich bin ja eh da, spielt ja keine Rolle, wie viel ich
verdiene. Die eh da kosten, ja. Genau.
Ja, genau. Ja, dann muss man es wieder aus einer anderen Perspektive betrachten, aber das ist halt nicht langfristig gesehen nicht der richtige Weg, der dich dann ans Ziel bringt.
Das denke ich auch. Aber Joni, bring Kaffee dich ans Ziel.
Ich wollte gerade sagen, diese Woche hat mich der Zug schon an mein Ziel gebracht, aber das wäre mir jetzt dann doch ein zu harter Cut. Ja, ich habe meine Schwester in Hamburg besucht, tatsächlich jetzt, bevor Marbach wieder losgeht und ich wieder regelmäßig arbeiten gehen muss und mein freies Leben zu Ende geht, dachte ich, ich fahre mal noch 2-3 Tage zu ihr und schaue, wie die Welt in Hamburg ist. Und dann ich bin mit dem ICE hoch und ich muss sagen, da gibt's so, ich weiß, du bist ja eine Zeit lang auch relativ viel Zug gefahren. So eine Schnellverbindung. Der fährt von Stuttgart direkt nach Hamburg und hält dann halt unterwegs nur 5-mal, glaube ich, an.
Sprinter, genau. Also man muss dazu sagen, ich habe das eben mit dem Kaffee nur gesagt, weil Joni so gegähnt hat. Aber jetzt sind wir halt komplett aufs andere Thema gesprungen. Aber ist ja egal, das andere war abgeschossen. Ja, Sprinterverbindung. Also eigentlich merkst du ja auch, wenn das alles geklappt hat, merkst du auch, ICE fahren ist eigentlich mega geil.
Oh, es ist so herrlich. Also, soll ich dir sagen, was ich geschafft habe auf der Rückfahrt am Mittwoch? Ich habe es geschafft. Es werden sich bestimmt viele gewundert haben, dass sie auf einmal nach 1-2 Monaten eine WhatsApp von mir kriegen. Ich hatte mein ganzes WhatsApp auf null. Ich hatte jeden einzelnen Chat beantwortet und archiviert. Es ist so ein geiles Gefühl, ich sag's dir. Ich meine, es kommt jetzt schon wieder, wenn ich jetzt reingucke, ich habe vielleicht 10 Chats oder so. Aber wenn man einmal auf null ist, dann fällt es einem viel einfacher, das sofort wieder sich darum zu kümmern und abzuarbeiten. Und das war mein Ziel so für die Heimfahrt, dass ich gesagt habe, hey, ich muss dieses WhatsApp jetzt mal in den Griff kriegen. Und ich muss sagen, Ich muss mir selber auf die Schulter klopfen. Ich habe es geschafft. Ich habe es
wirklich
geschafft.
Das ist wie eine saubere Werkstatt. Wenn die Werkstatt erstmal sauber ist, dann wird diese Ordnung auch eher gehalten, als wenn sie die ganze Zeit vermüllt ist, dann wird
Ja.
sie nur mehr vermüllt. Das sehe ich zum Beispiel bei uns
Beim
auch.
Auto auch.
Wir haben jetzt eingeführt,
Ja.
Werkbank muss am Ende des Tages sauber sein. Ich bin gespannt, das ist jetzt seit letzter Woche erst. Ich gucke mir das mal ein bisschen an und ich hoffe, dass es eingehalten wird, dass jeder am Ende des Tages seinen Scheiß wegräumt. Und so müssen wir langsam etablieren, dass es ordentlich ist und so ist es bei solchen Sachen auch. Also habe ich auch noch guten
Also
Baustellen, gebe ich zu.
mein
Also
Chef in
einige.
der, ja klar, der hat jeder. Mein Chef in der Ausbildung hat immer gesagt, das Aufräumen gehört zum Reparieren dazu. Das heißt, wenn jetzt irgendwas kaputt war und wir sind schnell in die Werkstatt gefahren, zack, 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 repariert, dann gehört zu der Zeit, auch wenn danach die Arbeit stehen bleibt, das Aufräumen dazu. Und wenn du es gleich in dem Moment machst, während der eine noch die letzte Schraube anzieht, räumt der andere schon das ganze Klump und Krusch und so auf, dann ist es zum Schluss 4, 5 Minuten länger, aber du hast immer Ordnung. Und er hat
Genau.
immer gesagt, Aufräumen gehört zum Reparieren dazu. Und es ist so. Es ist so. Es ist, wie du sagst, zum Feierabend, dann macht man eine Viertelstunde früher Feierabend und räumt dafür seine Werkbank wieder auf. Und das ist wichtig. Das ist unumgänglich.
Ach so.
Und so habe
Ja,
ich mich auch gefühlt.
sehe ich auch so. Und
Meine
das muss man
Werkbank
sich
ist jetzt
antrainieren
sauber.
oder den anderen Leuten oder muss man halt trainieren. Das ist alles Gewohnheitssache.
Ja, das ist so. Und jetzt muss ich sagen, nächstes Projekt ist dann WhatsApp, ist dann Instagram, und E-Mails bin ich jetzt auch gerade dran. Und jetzt, ich will jetzt, bevor ich ins Frühjahr starte, will ich einfach clean, sauber und aufgeräumt sein. Weißt du, was ich meine? Einfach
Verstehe ich voll, verstehe ich voll.
die Sache erledigt. Oh, Entschuldigung.
Apropos
Auch mein, ja?
Instagram, da habe ich auch noch eine kleine Story zu erzählen. Ich habe vor ein paar Tagen, wo
Erzähl.
bevor wir angefangen sind mit Substrat fahren, habe ich hier ein Video hochgeladen, warum sind die Landwirte so auf heißen Kohlen aktuell. Ich weiß nicht, ob
Ja,
du
habe
es
ich
gesehen hast.
gesehen.
Was hast du
Ja,
für einen
habe ich
Eindruck vom
gesehen.
Video? Was hast du gedacht? Hast du nicht ganz
Ich
geguckt?
denke mir, also doch, ich habe es bis zum Schluss geguckt. Da läufst du doch so in den Raps rein. Im Hintergrund steht dein Grenadier und
Genau,
dann
genau.
läufst du da so rum und dann schmeißt du immer so die Szenen
Wichtig,
rein
wichtiges
vom.
Detail.
Ja, damit du auch weißt, dass ich es wirklich gesehen habe, damit ich hier nicht was vorgaukel. Hallo. Also ich muss immer sagen, ich. Zum einen bewundere ich dich, dass du das so kompetent rüberbringst und für jeden nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber, ich reg mich dann meistens über mich selber auf, weil ich denke so, okay, prinzipiell, dieses Wissen habe ich auch. Also das so wiederzugeben, wie du das wiedergegeben hast, steckt in meinem Kopf genauso drin. Nur entweder kann ich mich nicht aufraffen oder kann ich es nicht so verpacken, wie ich es gern hätte, oder ich komme zum Schluss, wenn ich sowas filme, nicht dazu, das dann zusammenzuschneiden und zu posten. Und dann rege ich mich immer auf. Und dann gucke ich das Video an und denke mir so, richtig geil geworden, richtig informativ, sieht richtig gut aus. Und dann denke ich mir so, ja, Junge, warum machst du sowas nicht? Und dann denke ich mir immer, oh, ich habe doch keinen Bock. Ich hab so keinen Bock zu schneiden irgendwie. Und dann denke ich mir immer, du kriegst halt jedes Mal hin. Du bist halt so, ich weiß nicht, obwohl du den Betrieb daheim hast und so, kriegst du es trotzdem hin, das sauber zu verpacken. Ich meine, du hast eine gute Grundlage, haben wir schon oft drüber geredet. Der Betrieb gibt dir natürlich auch die perfekte Grundlage an Content und an Möglichkeiten, um das so festzuhalten und zu verpacken. Aber man muss es zum Schluss trotzdem machen. Und du machst es halt und du erklärst es verständlich. Und ich glaube, das ist auch so, ich glaube, das ist auch so das Ding in unserer Bubble und also unsere Landwirtschaft-Bubble ist begrenzt. Und irgendwann sind oder kennt jeder die landwirtschaftlichen Creator. Und um dann weiter wachsen zu können, musst du halt irgendwie was machen, wodurch du aus dieser Bubble rauskommst. Und das ist, sage ich mal, auch für Nicht-Landwirte oder für Leute, die jetzt nicht unbedingt in der Agrarbubble drin sind, trotzdem ein informatives und interessantes Video, damit die sich das vorstellen können. Es ist ja so gesehen Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit. Und
Genau.
das ist natürlich der absolut richtige Weg, das auch so verständlich und auch positiv zu verpacken und nicht zu jammern und herzugehen, alles scheiße, Wetter ist scheiße, bla bla bla, wir können nicht fahren, sondern erstmal erklären, warum ist es so wichtig, dass man überhaupt fahren kann.
Und da komme
So.
ich gleich zum Knackpunkt, weswegen ich auf dieses Thema ansprechen wollte, mit sowas mit Öffentlichkeit und so. Also erstmal mit Betrieb und so, also ich habe es auch oft genug, dass ich Sachen aufnehme und dann nicht poste, weil ich sie nicht geschnitten gekriegt und so. Aber da hat es irgendwie gerade gepasst und ich habe dann andere Sachen geschoben, weil ich habe da auch am Ende, ich habe bestimmt 10 Takes gebraucht und mit Schnitt und alles und Captions und auf die Plattformen verteilen und so habe ich bestimmt 4, 5 Stunden mit verbracht. Die musst du dir auch aus dem Tag auch erstmal rausschneiden können, ne? am Ende, also das Video hat ja kein Geld verdient, ne? Also die Zeit ist prinzipiell weg, damit baust du aber halt deinen Account weiter auf, dies, das, rechts, links. Alles gut. Aber weswegen ich da eigentlich drauf zu sprechen kommen wollte, war, also die Reaktionen auf Social Media, Kommentare, alles okay. Aber ich habe dann mit einem Bekannten oder mit einem Kunden von uns gesprochen und so aus Niedersachsen und der sagte mir dann so, ja, von wegen, ja, du machst uns in Niedersachsen das Thema ja jetzt nicht einfacher. Ich sage, wieso? Ja, weil ich im Prinzip, da hat er ja auch recht, im Prinzip habe ich ja jetzt allen oder auch der Bevölkerung transparent dargestellt, in welchen Bundesländern auch Frostfahren erlaubt ist und in welchen nicht. Ne? Also damit habe ich quasi auch Leuten außerhalb der Landwirtschaft erzählt, ja, okay, in Niedersachsen dürfen sie das nicht. Dann ist das ja nicht rechtens und keine Ahnung. Also theoretisch habe ich jetzt, ich sag mal, die Gefahr erhöht, dass Unbeteiligte sich irgendwie irgendwas anzeigen und so, weißt du, was ich meine? Und da, ja, ich sag mal, was gegen die Landwirtschaft gemacht. Das war ja, ist ja nicht das Ziel. Also verstehe ich, also musst du ja auch erstmal über um drei Ecken denken, dass man dann überhaupt da ankommt. Die eigentliche Intention war auch, und das hatte ich auch in dem Video gesagt, dass das nicht der guten fachlichen Praxis entspricht, dass es man es nicht darf. Also eigentlich wollte ich eher dazu, erstmal überhaupt in der Bevölkerung, aber auch vor allen Dingen unter Landwirten, natürlich aufklären und jungen Landwirten, die noch lernen, zeigen, dass es Quatsch ist, dass erstmal alle Länder gefühlt was anderes machen. Und dass man es eben nicht erlaubt, ne? Dass wir das dürfen und in anderen Ländern eben nicht. Dass man da auf jeden Fall was dran tun sollte, denke ich. Ein bisschen Motivation noch für die Landwirte, dass man sich zusammenreißt, damit alle an einen Strang ziehen. Ne? Aber man sieht es ja auch wenn die Intention eine positive ist für die Branche, natürlich stelle ich mich hinter die Branche und ne, sage natürlich was, was eigentlich uns zugutekommen soll. Aber natürlich kann das, wenn es um Transparenz geht, rechtliche Transparenz, geht es immer in beide Richtungen. Also das Risiko ist trotzdem da. Also es kann auch immer anders verstanden werden. Und da muss man aufpassen, weil ich will natürlich keinem von unseren Kollegen irgendwo was Böses.
Ja, ich meine natürlich, die Intention von dir war positiv. Ich erinnere mich da auch noch, das ist auch so ein Video, ich glaube auch vom Südwestrundfunk oder so mal bei uns, wo auch in Bayern drüben oder was vom BR, einer im Frühjahr halt Gülle gefahren hat und da war halt Schnee und dann hat er... Und dann kam so eine Anwohnerin, die dann halt gesagt hat, ja, sie weiß ja gar nicht, ob das überhaupt noch erlaubt ist und bla bla. Und dann hat sie auf dem Amt angerufen, um sich eben darüber zu beschweren, dass der Landwirt jetzt eben hier auf der Schneedecke fährt. Und die auf dem Amt haben dann zu ihr gesagt, ja, sie soll doch zu ihm hingehen und ihn fragen, ob das, was er macht, rechtens ist. So. Und sie war dann so voll empört und hat gesagt so, also man hat sie interviewt, sie sagte, ja, das ist doch nicht meine Aufgabe und da hat doch das Amt sich darum zu kümmern. Ja, aber ihn dann auf dem Amt anzurufen und ihn anzuschwärzen, das empfindet sie dann trotzdem als ihre Aufgabe. Und da denke ich mir auch immer, das ist schon auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Aufklärung für die Landwirtschaft bedeutet ja aber, wie du sagst, auch auf der anderen Seite auch, dass man die Leute, die jetzt vielleicht nicht Bezug zur Landwirtschaft haben, dass man die sensibilisiert und im Umkehrschluss oder im schlimmsten Fall auch negative Auswirkungen hat.
Genau.
Und das sollte ja nicht unsere, Intention sein eigentlich.
Definitiv nicht. Ne? Aber das Ding ist ja auch, in so einem Fall, die Behörden wissen ja auch, also die reagieren da ja auch, ist ja auch alles Auslegungssache, ne? Wie scharf die da jetzt hinterhergehen und ob die jetzt rumfahren und kontrollieren, wovon ich nicht ausgehe. Sondern erst, wenn sowas zur Anzeige gebracht wird, dass es dann kontrolliert wird, soweit ich weiß. Ne? Also das muss man schon dazu sagen. Und dann gehe ich davon aus, dass man auch immer irgendwo ein bisschen Verständnis walten lässt, wenn es jetzt bei der Landwirtschaftskammer vielleicht liegt. Aber ja, trotzdem ist es so. Aber ich wäge ja vorher ab, wenn ich so ein Video mache, welcher Vorteil ist größer? Ne? Oder wo ist jetzt mehr Mehrwert? Oder ist das Risiko, Leute anzustacheln, höher, als dass ich eher positiv und Verständnis bei Leuten, die da nichts mit zu tun haben, errege, damit man vielleicht auch ein bisschen politisch was bewegt. Und das ist, denke ich, bei dem Video der Fall. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht.
Definitiv. Ja. Und ich glaube, was halt auch ein großes Problem ist, aber was natürlich auch ein Problem bleibt, man möchte das ja irgendwie regulieren. Man möchte eben sagen, okay, unter den und den Rahmenbedingungen darf man fahren und dem nicht so. Aber das Problem ist, dass es ja immer mehr oder weniger Auslegungssache ist, ob die Bedingungen jetzt passen oder nicht. Und ich glaube, früher hattest du halt als Landwirt da viel mehr Eigenverantwortung, dass man halt gesagt hat, ja, okay, der Landwirt hat es jetzt eben als hier richtig empfunden, das war jetzt gefroren oder war nicht gefroren und man ist gefahren oder man ist nicht gefahren, so. Der Ermessenspunkt war höher, so. Und heutzutage versucht man, weil man alles regulieren will, das dann ja auch immer zeitlich zu machen und sagt so, ja, okay, pflügen darfst ab dem 15. Januar zum Beispiel deine Zwischenfrucht, aber vielleicht ist am 15. Januar wieder mild und regnet und es funktioniert nicht und am 13. Januar wären zum Beispiel perfekte Bedingungen gewesen, dann darfst du aber am 13. Januar nicht fahren, weil es halt laut Zeitpunkt erst ab dem 15. ist, aber wenn du zum Schluss hergehst, kannst du halt sagen, ja, hey, die 2 Tage hin oder her jucken doch kein Mensch, ob du jetzt früher oder später pflügst, aber weil halt die Regulierung irgendwie definiert werden muss, bringt es dich in eine Bredouille. Und das sehe ich schon auch als großes Problem. Zum einen der Regulierungswahn, den man einfach auch von der Politik hier aufgedrückt bekommt oder auch von der EU und der halt leider oftmals nicht zu nah an der Realität ist, sondern eher theoretisch oder bürokratisch ist, anstatt dass er irgendwie an der Realität ist.
Und
Aber
das
trotzdem
ist ja
musst du
genau
ja auch irgendwie regulieren.
das ist das Ding. Wir arbeiten
Sonst
in
macht
der
jeder,
Natur,
was er
deswegen können die
will.
Bedingungen, da ändern die sich und so weiter. Das ist ja auch, ich verstehe ja auch die Politik. Am Ende muss sie oder hat sie auch Vorgaben von der EU, wie auch immer, muss sie irgendwas regulieren, will sie irgendwas regulieren, geht durch 5000 Instanzen, über 5000 Leute und so. Und dann ist das auch nicht einfach, da einen Konsens zu finden, ne? Und auf dass der für alle Seiten passt. Das versucht man ja eigentlich, eine möglichst gute Lösung zu machen. Und da ringen ja dann immer die Interessen gegeneinander und dann muss man irgendwo einen Mittelweg finden. Oder, und ich sag mal, der liberale Ansatz ist, man vertraut dann eher auf der Eigenverantwortung, die aber dann auch ausgenutzt werden könnte.
Genau, das ist eben immer das. Aber das große Problem an solchen Situationen ist, sagen wir mal, man setzt auf Eigenverantwortung. Und 95% sagen, hey Freunde, wir machen das anständig und wir machen das gewissenhaft und nach bestem Gewissen. Und 5%, die sagen halt so, ja Freunde, die schwarzen Schafe, wovon man doch immer so schön spricht, die 5% sagen halt, ja okay, zum einen, wir machen es halt trotzdem, wird schon nicht auffallen. Oder jetzt gerade, ich sag mal, mit Substratfahren jetzt im Frühjahr, so, der Boden ist oberflächlich gefroren und deine Güllegrube ist am Überlaufen. Und du denkst dir so, also komm, ich fahre jetzt halt heute Morgen mal schnell 5 Fässer raus, damit ich wieder 2 Tage Luft habe und hoffe, dass in 2 Tagen abgetrocknet ist und ich regulär und rechtmäßig fahren darf. So, dann ist es ja für mein Empfinden nicht mal böswillig oder nicht mal, für mein Empfinden ist es nicht rechtswidrig, weil man sagt halt, ja, okay, es geht halt jetzt nicht anders und die Bedingungen passen ja. Aber trotzdem begehst du ja so gesehen eine Straftat. Und dann können eben die anderen kommen und sagen, ja, okay, wir gucken da drüber und sagen, ja, mein Gott, ging halt jetzt nicht anders. Oder sie können sich angegriffen fühlen und sagen, ja, hey, wir halten uns an die Regeln, er hält sich nicht an die Regeln, ist assi von ihm, wir zeigen ihn an. Also wo, weißt du, weißt du, ich meine, es ist dann so, es ist so ein schmaler Grat, auf dem man sich auch irgendwie bewegt zwischen, ich will jetzt nicht sagen Recht und Unrecht, aber was machst du jetzt, wie reagierst du als Betriebsleiter, wenn deine Güllegrube überläuft? Dann denkst du halt, ja, mein Gott, dann fahre ich jetzt halt 5 Fässer raus. So. Aber das ist heutzutage nicht mehr erlaubt, nicht mehr gewollt, das selber einschätzen zu können, ob das jetzt notwendig ist oder nicht, wird einem komplett genommen. Und
Ja,
das ist,
nicht,
glaube
nicht
ich,
so
auch
einfach,
ein
ehrlich gesagt.
riesengroßes Problem. Ja. Ja,
Obwohl wir ja
genau.
unseren
Oder wenn du
Bildungsstand weiter erhöhen und eigentlich ja ziemlich gut informiert sind über solche Sachen als Landwirte und oder als spezialisierte Mitarbeiter in einem landwirtschaftlichen Betrieb oder einem Unternehmen. Ja, und genau, Lagerraum, wenn der knapp wird, ne, das ist, ich weiß auch nicht, ob, also ganz ehrlich, das ist auch wieder Recht. Recht ist auch immer so eine Sache. Recht ist erstmal trocken, dann ist Recht immer Auslegungssache und es gibt dann, wenn es dann Veränderungen gibt, muss man die irgendwie ja auch mitbekommen und so weiter und so fort. Und ja, ich sag mal, wenn jetzt der Güllebehälter überläuft, ne, gefühlt, natürlich muss man dann irgendwie was rausbekommen. Dann lagert man in unserem Fall ja erstmal um, aber manche haben solche Möglichkeiten nicht und dann wollen sie natürlich fahren, was dann auch irgendwo Sinn macht, ne? Ja, schwierig. Schwieriges Thema.
Ja, oder einfach,
Also,
einfach
bevor.
Joe Boge anrufen. Hä?
Ja,
Wir
nochmal,
rufen
was?
einfach Joe Boge an, der kommt mit seinem mobilen Separator, der ballert dir 200 Kubik in der Stunde durch und alles, was als Feststoff rausseppariert ist, kannst du ja, sag ich mal, in dem Fahrsilo oder auf einer Mischplatte oder im Hof zwischenlagern und dann schafft dir ja diese Kubik wieder Lagerkapazität in deine Güllegrube.
Ja, aber ist das ohne wirklich hier so viel? Jetzt
Werbung.
TS-Gehalt in der Biogasanlage von um die 7? Weiß ich jetzt
ja,
nicht.
Gut. Also, ja gut, dann kannst du 7% rausseparieren.
Nee, kannst du nicht, weil die raussepariert, also es ist ja mehr, weil der TS-Gehalt vom Separat liegt ja auch irgendwo bei 30-40%, schätze ich mal. Also, holt schon mehr raus, aber es bleibt ja auch ein bisschen was drin. Und du veränderst ja, dann dein Nährstoffprofil von den beiden Düngern, hast mehr Kosten, weil du es erstmal separierst und getrennt ausbringen musst, hast aber vielleicht auch eben den Vorteil, ich sag mal, wenn du es zum großen Ziel machst, dass du zwei verschiedene Wirtschaftsdünger bedarfsgerecht ausbringen kannst, ja, aber es muss halt von den Kosten immer passen und das ist schon eng, glaube ich, wenn du separierst. Aber du, ich kann es ja aber auch aus dem Stegreif nicht sagen, das hat alles seine Berechtigung irgendwo.
Also ich weiß von meinem Lehrbetrieb, der jetzt auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr zum ersten Mal vorletztes Jahr rausseppariert hat und ich weiß auch von mehreren Biogasanlagen, die lassen dann das separierte Material mal 6 Wochen wieder ein bisschen rotten und schmeißen das dann wieder in die Biogasanlage rein, sparen sich dadurch einen Haufen Mais und lassen es dann einfach nochmal in den Zyklus. Ich meine, du wirst es nie auf Null kriegen und es wird nie auch von den Bakterien komplett zersetzt werden. Aber jetzt lass es nochmal 6 Wochen anrotten und dann hat es wieder andere Oberfläche und wird auch dann von den Bakterien in der Biogasanlage wieder zersetzt und gast halt eben nochmal aus. Also so gesehen nimmst du es einfach aus dem Kreislauf raus und ich glaube, das Separieren ist nicht mal unbedingt bei vielen der große Punkt, dass man Lagerraum spart, sondern ich meine, brauche ich dir nicht erzählen, die neue Ausbringtechnik, streifenförmiges Ablegen mit einem Schleppschuh, je faseriger deine Gülle ist, wenn du jetzt an dem Stahl mit Stroh einstreust, dann bringst du das irgendwann nicht mehr durch die Schläuche. Und dann bist du ja mehr oder weniger dazu gezwungen zu separieren, damit du überhaupt die Gülle so flüssig bekommst, dass sie überhaupt ausbringbar ist mit deiner Technik. Also ja, das ist ja auch auf jeden Fall ein Punkt, den man nicht...
Wenn du auf Grünland fährst und dann keine Rückstände haben willst.
Das ist besser, genau, weil wenn du jetzt im Frühjahr oder ich sag mal im Sommer eher, wenn du jetzt sag ich mal nach dem ersten Schnitt nochmal deine Flächen überfährst und es regnet nicht sonderlich viel bis zum zweiten Schnitt und die ist relativ fasrig, dann hast du zum Schluss diese Würste immer noch oben drauf und schwadest die wieder in dein Futter mit rein und die Kühe werden das niemals so fressen. Also es ist,
Das verstehe ich, aber im Ackerbau
ist es egal. Lagerraum schaffen ist jetzt nicht Platz 1. Im Ackerbau spielt es keine Rolle. Aber bei uns in der Region ist es definitiv ein großes Thema. Brauchen wir nicht drüber reden. Da ist Gülle rausseparieren, ist gang und gäbe. Also entweder Alex, der fährt ja in ganz Deutschland rum, oder viele haben inzwischen auch schon selber einen stationären und lassen alles einmal raus. Entweder man fährt es dann eben im Streuer raus oder man nimmt es zum Einstreuen in die Boxen oder man lässt es eben nochmal durch die Biogasanlage durch. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, dann fährt man halt Substrat auf den Acker und fährt Gülle ins Grünland oder weißt du, wie ich meine? Dann teilt man es halt auf.
Ja. Ja, sicher. Wobei
der Stickstoff...
Am Ende ist ja wieder die Sache, es kommt auf den Betrieb an, die Umstände und die Kosten.
Richtig. Und was du vorhin auch gesagt hast, du hast zwei separate Düngemittel. Bleibt jetzt, wenn ich jetzt rausseparier, bleibt der Stickstoff in der flüssigen Phase oder in der festen
tendenziell
Phase?
Tendenziell eher, ja.
In der festen?
Nee, tendenziell eher in der flüssigen und das Phosphat eher
hätte
in der
hätte ich jetzt auch gesagt. Genau, so hätte ich jetzt auch gesagt. Der Stickstoff bleibt in der flüssigen Phase und dadurch, dass du zwei verschiedene Dünger aus einem machst, kannst du ja auch so gesehen viel gezielter, ja okay, nee, der Anteil ist immer gleich, aber doch, jetzt, wenn du es auf Phosphat und Stickstoff überträgst, dann kannst du viel gezielter eigentlich düngen. Oder nicht?
Ja, im Prinzip ja.
Und im Mais willst du eher einen Phosphordünger. Dann fährst du dann deine feste Phase eher, bevor du deinen Mais säst, in deine Maisäcker rein und den Stickstoff nimmst du eher fürs Getreide dann im Frühjahr.
Im Prinzip ja, aber du hast dann wieder zwei Überfahrten. Und Stickstoff brauchst du schon auch für den Mais und das ist die Sache, wenn du mehr Feststoff hast, dann braucht das ja länger, bis sich das mineralisiert und einzieht.
Mhm.
Aber ja, da habe ich auch gedacht, ist im Prinzip auch so. Aber ist immer die Frage, ob diese Vorteile von dieser präziseren oder Nährstoff, Düngung dann ja wirklich den finanziellen Vorteil haben, dass du eben zwei Überfahrten damit kompensieren kannst. Weiß ich nicht. Oh, ich habe so eine gespaltene Lippe, Alter. Das tut mir weh. Scheiße.
Passend zum Thema. Nee, ja gut, aber du musst ja so wie das sehen. Die Kubik, die du dir als Festphase in der Gülle sparst, die sparst du dir ja auch als Ausfahrt mit der Gülle und fährst halt dafür dann mit dem Streuer raus. Also zum Schluss ist ja nicht, ja okay, es ist, weil ich sag mal, Mist ist vielleicht, oder das Substrat in der trockenen Phase ist vielleicht ein bisschen, hat mehr Volumen, als wenn es jetzt im Gärrisch oder in der Gülle mit drin wäre. Aber zum Schluss ist halt entweder oder. Entweder du fährst halt flüssig raus oder du fährst halt fest raus. Einmal rausfahren musst. Ja, aber ja, es hat mehr Volumen, wenn du es separiert hast. Ja, da sind wir wahrscheinlich, an dem Punkt sind wir definitiv.
Ja, ich meinte eher, wenn man beides braucht. Aber ja, können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Ist jetzt auch so die Sache. Also wir machen ja sowohl organisch als auch Mineraldüngung. Also erst organisch vorweg und Mineral dann je nach Bedarf hinterher. Aber Mineraldünger ist im Moment halt auch teuer. Das passt überhaupt nicht zu den anderen Preisen. Aber ich habe Raps ein bisschen vorverkauft. Das könnte ich noch erzählen. Habe ich
Ja,
das letzte Mal
Kontrakt
schon
gemacht?
erzählt?
Nee. Wie viel, oder willst du so offen drüber sprechen? Wie ist der
Das weiß ich
Preis?
jetzt auch nicht, wie offen man da jetzt darüber sprechen kann.
Was ist jetzt aktuell der
Aber,
Marktpreis bei Raps?
also Börse ist glaube ich irgendwo bei knapp 490 € irgendwo pro Tonne.
Mhm.
Ja, und im Kassa-Verkauf, also Kassamarkt ist natürlich weniger, ne, aber über 450, das kann ich sagen.
Okay.
Ja.
Ja,
Vielleicht kann man
okay.
da,
Und
das ist immer
dann.
die Sache. Also wenn es um so Marktthemen geht, könnt ihr mir auch gerne mal Rückmeldungen geben, ob ihr da richtig interessiert seid an dem, was wir machen. Weil es soll ja auch keine Beratung oder so sein. Am Ende kann es ja auch schief laufen, was ich so mache im Betrieb, keine Frage. Ist die Frage, ob man da immer. Ah, ich glaube nicht, dass es. Also, das ist immer die Sache, wenn die Leute das jetzt aus der Gegend dann hören, ah, wenn ihr jetzt zu viel erzählt, dann. Ist das ver die brauchen ja immer noch, also du willst ja immer noch dein Vertrauen mit denen behalten, wegen Preisen und so. Naja, ich glaube, da bleibe ich erstmal ein bisschen bei mir. Aber mal schauen, wie sich das so entwickelt. Aber
Ne.
was ich auf jeden Fall noch wissen wollte, ist zu dem Reel, wo wir eben drüber gesprochen haben. Also da könnt ihr auch gerne nochmal Feedback geben, wenn ihr es gesehen habt, ob ihr mit der Kritik einhergeht, die ich da, was heißt Kritik, diese Erinnerungen, die ich da bekommen habe, ob ihr da mitgeht, ob ihr sagt, nee, ist eigentlich nicht so der Fall. Ja. Ansonsten mal schauen, was so passiert. Ach so, nächste Woche ist bei uns wieder große BHKW-Wartung, zwei Stück, auf der anderen Anlage diesmal. Gaslagermessung wird auch gemacht. Also nächste Woche ist richtig Biogaswoche, 2 Tage bin ich nicht da, bin ich auf so Seminaren. Für Speicherkraftwerk, also für die zukünftige Ausrichtung. Was haben wir noch? Letzten Freitag haben wir ein Röhrwerk getauscht auf der einen Anlage. Hat auch geklappt zum Glück. Jo, also ist immer was los, sag ich mal. Und wir haben den kompletten Raps überfahren bei uns, schon mit Substrat. Also das hat geklappt in den 2 Nächten da. Ja, das war richtig, richtig gut.
War Hannes wieder fleißig, ja?
Hannes war on fire. Der Junge. Und vor allem den zweiten Tag sind die um 10 Uhr angefangen. Abends und sind
Abends oder
durchgezogen bis
morgens?
17 Uhr
Ah.
nächsten Tag. Geisteskrank.
Was? Junge, Alter. Hannes ist halt auch ein Macher. Wenn es drauf
Der
ankommt, dann gilt's, gell?
Typ ist heftig unterwegs. Muss man ihm lassen.
Mhm. Ja, gut, wenn man so jemand hat. Ich bin mal auch gespannt, wie es jetzt bei uns. Ich war ja vorletzte Woche Freitag in Marbach mit meinem Chef geredet und er sagte auch, ja, ich hab gesagt, so ab 2. März, ja, guck mal, je nachdem, wie das Wetter ist. Also da liegen ungefähr 1000 Tonnen Substrat, um die ich mich kümmern sollte im Frühjahr, hole ich wieder meinen großen Streuer, wo ich auch im Herbst hatte. Ja, und dann werde ich da auch, muss ich auch viel auf die anderen Standorte und so rüberfahren. Ich denke, da werde ich mal 2 Wochen beschäftigt sein mit Substrat rausfahren und da freue ich mich drauf. Da habe ich richtig Bock. So im Herbst haben wir ja noch richtig Nachtschicht gemacht, so manchmal auch morgens um 6 angefangen schon und dann aber abends gefahren bis um 10, halb 11, manchmal auch halb 12, was ja eigentlich, sag ich mal, für Landesbetrieb und für Marbach eigentlich eher untypisch ist. Aber irgendwie macht es auch Spaß. So lange Tage und im Herbst dann nochmal sagen, so, jetzt geht man nochmal alles und Vollgas und dann gehen wir in den Winter und jetzt im Frühjahr halt genau andersrum. Jetzt sagst du halt, ey, komm, wir fangen an, jetzt geht's richtig los und wir geben jetzt alles. Ist
Ja.
halt, man merkt, die Bauern haben Bock. Hier Jan ist auch einer, wo immer bei uns mitzockt, wenn wir abends zocken. Der ist auch Richtung Meppen da oben, ich glaube von Meppen 1 Stunde weg oder so. Und der hat auch gesagt, da rollt alles, was rollen kann. Die sind Vollgas unterwegs mit Düngen und egal ob mineralisch, organisch, der Raps bekommt, der muss jetzt los. Ich meine, der Raps ist ja auch der, wo im Frühjahr am weitesten entwickelt in die Vegetation startet, oder? Weil der ja auch einfach der wird früh gesät und entwickelt sich ja auch im Herbst schon ziemlich weit. Und der braucht jetzt einfach seinen Dünger, dass der starten kann. Ist einfach so.
Ist so. Ja, obwohl ich habe auch bei uns manchmal Rapsbestände gesehen. Also ich würde behaupten, unser sieht ganz gut aus. Der war auch so mittel bis spät gesät, später gesät. Also mittelspät gesät. Die ganzen Frühgesäten, die so richtig hochgewachsen sind, teilweise das Triple-Raps, der ist richtig runtergefroren. Der war richtig problematisch abgefroren, würde ich sagen. Das ist dann auch so eine Sache. Das wird dauern, bis der wieder, oder ein bisschen länger dauern, bis der wieder Nährstoffe richtig aufnimmt, aber definitiv. Das geht jetzt alles los, ja. Ich freue mich schon aufs Düngerstreuen und Düngerspritzen. Gucken. Wir haben jetzt richtig warme Temperaturen, die überall rauskommen, deswegen kommen jetzt die Gelbschalen auch wieder raus. Aber eigentlich muss die Spritze noch in Wartung und ach, das ist auch so ein bisschen so eine Sache. Mal gucken.
Ja, jetzt, ich glaube, diese Woche, die melden bei uns am Mittwoch bis 15 Grad und Sonne. Und ich glaube, dann kannst du so richtig los, also kannst schauen, wie die Vegetation so richtig beginnt. Weißt du, also
Das
ich
auch
meine,
und wie die
ich.
Insekten aktiv werden.
Genau, ja.
Und
Ich
danach.
haben wir nicht schon mal drüber gesprochen, über hier Kai Zornwetter? Oder haben wir da nicht? Wir haben es doch neulich zusammen mal angeguckt, wo ich in Stuttgart bei dir war. Und da gibt es ja diese Grünlandtemperatursumme, wo dann so ab bestimmten Tagen das so berechnet wird und ab 200 Grad insgesamt geht dann die Vegetation los. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt dann in vielen Bereichen ab kommender Woche, dass es dann wirklich anfängt zu wachsen. Und dass man, jetzt ist man auch so an dem Punkt, wo man nicht mehr sagt so, ja komm, wir müssen noch ein bisschen langsam tun und es ist einfach noch nicht Frühling und das muss man jetzt akzeptieren. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo man nicht mehr warten will, wo man sagt, und jetzt soll es endlich losgehen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Also Bock.
Jetzt wird man ungeduldig.
Ist so, Bock auf jeden Fall. Ja, nächste Woche soll es warm werden, aber danach die Woche soll es wieder kälter werden, deswegen schauen wir mal.
Ja, schon.
Ich hoffe, uns bremst jetzt
Aber ist
nichts
im
mehr aus.
Frühjahr egal. Ich glaube, das ist auch oft bei uns jetzt Aufbauregion das Problem, dass es, ich sag mal so, es wird im April dann warm und dann fangen die ganzen Bäume an zu blühen und schieben ihre Knospen und dann gibt es aber nochmal so einen Spätfrost und der kackt dann richtig rein und macht dann die ganze Ernte kaputt, weil dann einfach die ganzen Blüten halt in der Hauptblüte halt einfach erfrieren und im Arsch sind. Und das
Ja.
ist natürlich, die Natur weiß nicht, die kann ja nicht abschätzen und sagen, hey, wir tun mal lieber langsam. Es ist jetzt zwar gerade warm, aber es könnte ja noch was kommen, sondern wenn es warm ist, dann geht's los. Und wenn es danach nochmal kalt wird, dann ist halt übers Ziel hinaus. Dann ist halt
Das
scheiße.
weißt du ja auch nicht. Das ist ja die Sache.
Das weiß ich auch nicht. Aber wir können ja abwägen und schätzen und uns auf Daten und vergangene Jahre berufen und sagen, hey, wenn Ende Februar noch schon richtig mild wird, dann sind wir nicht so naiv und sagen, ja, mein geil, der Winter ist vorbei, sondern dann wissen wir, dass es in der Regel in jedem März noch so eine richtig beschissene kalte Woche gibt, die nochmal Vollgas reinscheißt, auf die keiner mehr Bock hat und im dümmsten Fall schneit es im April noch dreimal. Das wissen wir halt einfach. Das weiß halt der Apfelbaum nicht.
Das ist
Der Arme.
Ah ja. Ja, dann. Ja. Das ist eine gute Anekdote. Obwohl die Pflanzen, also irgendwo geht es dann ja auch darum, dass die Pflanzen auch in der Züchtung und so resilienter dagegen werden. Also gut, im Obstbau ist das natürlich schwierig, hier geht die Züchtung ja über Jahrzehnte. Aber ja, das dann im April oder bis Eisheilig nochmal richtig kerne Frostereignisse kommen, das hat es ja eigentlich gefühlt schon ewig gegeben. Nur das wird ein bisschen extremer, statistisch gesehen. Ja. Und wir können gucken, na genau, Statistik ist unsere Sache, ja. Ein Baum kann, glaube ich, nicht so viel Statistik. Der kann auch viel fühlen, aber.
Eben. Aber es ist ja schon so, ich meine, Eisheilige, die heißen ja nicht umsonst so. Das sind einfach vor allem dann die kalte Sophie, noch ein paar Tage, wo man weiß, da kann es noch mal kalt werden und dann gibt es ja 100.000 Bauernregeln. Wenn es am Siebenschläfer so und so ist, oder da gibt es
Ja,
auch
komm.
eine blüht die Esche vor der
Ach, komm, hör auf.
Erle und nee, irgendwie so. Aber ich weiß nicht, ich meine, das ist natürlich nicht statistisch belegt oder wissenschaftlich, aber das sind halt, basiert halt auf so jahrelangen Beobachtungen und vielleicht liegt man dann mit 60% richtig und sagt so, ja, guck, ich hab's doch gesagt, ist doch so, wie die Bauernregel sagt, aber die 40% werden halt unter den Tisch gekehrt, so.
Ja, ich würde behaupten, das kommt auch stark auf die Qualität vom Reim an oder so an oder wie gut man den Spruch bringen kann, wie etabliert er ist, auch wenn er vielleicht jetzt nicht so richtig belegbar ist, aber ja.
Du meinst, es geht eher darum, dass man ein bisschen flexen kann, weil es sich cool anhört.
Ja, erstmal das. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein, wie soll man sagen, hier wie Wahrsager oder horoskopmäßig, dass es so ein bisschen so ausgelegt ist, dass es öfter passt, als es das nicht passt, oder dass es öfter passt, als es nicht passt. Und dann sagt man ja, okay, stimmt ja was. Diese Regel muss ja stimmen. So von wegen. Ja. Bist du Horoskop-Fan? Guckst du in dein Horoskop
Nee,
zwischendurch?
nee.
Hältst du da was von?
Ach, ich weiß nicht, ich denke mir manchmal, also ich bin ja Sternzeichen Jungfrau. Und ich meine, wenn du die Sachen so durchliest, dann denke ich mir schon oft so, hier, ich meine, man bekommt es ja dann auch, mein Mädel schickt mir das ja auch immer oft und gerne, solche Sachen, weil man einfach sich so damit identifiziert und dann liest man so durch und denkt so, ja, Mann, Alter, das passt ja mega. Aber gefühlt ist halt auch immer so, allgemein geschrieben, dass man, egal was da steht, immer das Gefühl hat, es passt. Weißt du, ich meine? Und deswegen, ach, ich mache mir da nicht zu viel draus, muss ich ehrlich sagen.
Ich denke auch, das passt schon alles so.
Das
Und
ist
was denke
so.
ich,
Man
damit würde
kann
ich
dran
sagen.
glauben und kann sagen, ja, hey, es trifft auf mich zu. Und wenn man nicht dran glaubt, dann ändert sich im Leben nichts. So nach dem Motto.
Genau, also ich denke auch, solange man auf solchen Sachen Kraft ziehen kann, ist das alles völlig legitim und total in Ordnung. Solange man jetzt nicht andere Leute mitmissionieren will und das einfach mit, weißt du, dass das nicht anstrengend wird, alles okay, ist alles fein, verstehe ich alles. Ja, aber manche zieht es halt mit, manche nicht. So ein bisschen wie der Placebo-Effekt bei Medikamenten, weißt du. Und
Ja,
damit
ist
würde ich
so.
sagen, hoffe ich, dass euch
Könnten
dieser
wir.
Podcast mitgezogen hat.
Ho, 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 ho. Ja.
Und wenn nicht, dann hört auf keinen Fall nächstes Mal rein. Mal gucken, was wir dann so Thema haben. Da werden wir mal besprechen, wie viele der Spekulationen, die ich so aufgestellt habe, vom 8R wirklich wahr geworden sind. Autonomie, haben wir über Autonomie gesprochen, dass Autonomie ein wichtiges Thema
Nein.
ist? Haben wir nicht, ne?
Nein.
Machen wir dann. Okay, damit würde ich sagen.
Ich hole mir keinen Kaffee mehr, sondern ich begebe mich zu Bett. Gute Nacht an dich, Klaas, und gute Nacht an die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Und für alle, die gerade in den Tag gestartet sind, frohes Schaffen. Haut rein.
Tschüss.